Wein ist für mich ein Grundnahrungsmittel. Und so wie für andere Menschen Brot, wenn sie zu wenig Brot haben, wenn ich zu wenig Wein habe, dann läuft's nicht. Deswegen ist wichtig, die Luft aus dem Glas zu lassen. Und das machen wir bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Heute mit Walter Matthias Kunze von Trendquest. Ich freue mich, dass du da bist.
Ausgesprochen Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akokoulis und ich bin der Rampen-V und heute zu Gast Walter Matthias Kunze von Trendquest. Schön, dass du da bist und dass wir zusammen Wein trinken, der rot, schwer und ölig ist. Das war dein Wunsch für den heutigen Abend.
Thomas, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Exzellenter Wein.
Das freut mich.
Und da fällt mir gleich noch eine Anekdote ein.
Ja, bitte.
Du kennst ja das Musical Hair.
Ja.
Ich habe das neulich mal wieder gesehen. Mhm. Und die reden über Bread.
Ja.
Und Bread ist zumindest damalige Umgangssprache für Geld.
Mhm.
So, gib mir Brot.
Para. Das ist ein Para.
Genau.
Also. Ja.
Brot und Spiele.
Brot und Spiele. Hat schon immer funktioniert. Ist geil.
Mhm. Sehr guter Wein.
Ja. Freut mich, dass ihr schmeckt.
Weinerlich.
Genau, und wir trinken heute einen Cabernet Sauvignon vom Weingut Grünler. Ein deutscher reinsortiger Cabernet Sauvignon ist nicht unbedingt das Übliche, was man so trinkt, denn das ist schon ein Wein, der ja herausfordernd ist für einen ungeübten Weingaumen. Denn Cabernet Sauvignon, wenn er nicht, sage ich mal, ein bisschen weich gemacht wird durch zum Beispiel Merlot, was klassischerweise die Vorgehensweise ist, dann ist er schon holzig, kantig, so ein bisschen wie eine kubanische Zigarre zum Trinken. Würdest du das auch so empfinden? Bist du Zigarrenraucher?
Nein. Also sehr, sehr selten, war auch schon lange, lange her, dass ich zuletzt eine Zigarre geraucht habe, weil ich eigentlich nicht rauche.
Ja.
Und ich mag zwar den Geruch, den Duft vom frischen Tabak und von dem sozusagen Zigarrenrauch, kann man mal dran ziehen, hat was.
Ja.
Aber ist auf Dauer nicht meins.
Aber Rauchen ist ja an sich etwas, was so klassischerweise sehr männliches, oder? Ist das jetzt sehr genderverliebt?
Nein. Aber ich kann dir jetzt eine harte, ehrliche Antwort geben.
Ja, sag mal.
Rauchen hat was, es hat Stil und interessanterweise erstmal das nochmal vorab. Das noch erstmal, ich fange mal soft an. Mhm. Wir sehen ja gerade bei der Selbstinszenierung der jüngeren Generationen, der Generation Z und so, die 15- bis 25-Jährige in den sozialen Medien, dass die schon sehr, sehr genau wissen, wie das eigene Image aussehen soll. Die spielen damit. Das heißt, da wird dann auch natürlich mit die Zigarette mit ins Bild gesetzt, inszeniert. Das heißt nicht, dass die jetzt unbedingt viel rauchen. Das andere ist das Bild, das du jetzt so ein bisschen dargestellt hast, von wegen Rauchen, ist männlich. Und dazu gehört dann natürlich das Sitzen in so einem schönen Ledersessel, wie er hier auch steht. Ja. Dann kommen wir schnell in die Ecke Herrenclub, Kolonialstil, englischer Club. Und dann landen wir ganz schnell bei Black Lives Matter, weil wir erleben gerade einen globalen Bewusstseinswandel. Weil die alten, nicht geklärten Konflikte, egal ob du sie persönlich hast oder ob wir sie in den Gesellschaften haben, das ist ein Trendthema, immer nach oben kommen, immer auch wieder ans Licht kommen. Und das ist gerade deswegen hat jetzt dieses Bild des Zigarrenrauchens leider bei mir eher ein bisschen negative Konnotationen bekommen. Weil ich gedacht habe, okay, ich mag das. Ich mag diese britischen Lounges. Es gibt diese Wohnhalle im Hotel für Jahreszeiten.
Ja.
Wow, wunderschön.
Ja.
Aber du und ich, wir würden da nicht mehr hingehen wollen und würden da nicht sitzen wollen, wenn wir uns vorstellen, wie die Wohnhalle im Vierjahreszeit in den 50er und 60er Jahren aussah.
Aber wäre nicht die logische Konsequenz zu sagen, hey, wir machen diese Settings völlig unabhängig von Ethnizität und schaffen eine Atmosphäre, sodass jeder, egal welcher Hautfarbe, welcher Herkunft und auch welches Geschlechts, auch das ist ja ein Thema, dort sitzen kann und diese Atmosphäre genießen kann.
Ich glaube, ja. Also wie gesagt, ich mag den Stil, holzgetäfelte Wände und alte Gemälde und solche Sachen. Also zum einen, wie gesagt, wenn wir uns heute Fernsehserien aus den 70ern angucken und da hängt irgendwie der Rauch in der Luft und du sagst, oh Gott, wie haben wir das denn hinbekommen? Wenn du dir die Fernsehserie, die Mad Men anguckst und du sagst, gut, da gehören Zigaretten dazu, da wird es dann akzeptiert. Wir sind eben gerade in einer absoluten Zeit der Weltwende, kann man sagen. Das heißt, alte Rollenmodelle verändern sich. Und wir können heute natürlich sagen, wow, Barock und Rokoko, toll, diese schönen bunten Stuckdecken und all das, weil wir so weit davon weg sind, dass wir eben keinen Bezug mehr dazu haben, dass die Leute sich nur einmal im Monat gewaschen haben und ansonsten den gesamten Körpergeruch mit Parfum übertüncht haben.
Dafür war Parfum sehr groß in der Zeit.
Genau.
Ich bin ja ein großer Freund von Parfum.
Ja, aber insofern, ja, ich sehe das sehr zwiespältig. Ich liebe das, ich mag das. Ich sehe aber als Trendforscher, als Zukunftsforscher, als Mensch, der sich mit dem Selbstbewusstsein der Menschheit natürlich befasst, gerade momentan die Zeit, die wir haben, es ist eine Zeit, in der wir lernen müssen, Sichtweisen neu zu erkennen. Wir erleben natürlich gerade starke Extreme. Es ist, geht überhaupt nicht, dass Menschen sterben, wenn wir einen Besinnungswandel haben. Es geht auch nicht, dass Agent Provocateurs und einfach nur aggressive Leute, Hooligans, egal wie du sie nennen willst, dann die Black Lives Matter, die Black Lives Matter Bewegung übernehmen, wie wir ja anhand von vielen Videos und Bürgervideos, Handyvideos sehen in den USA. Ich halte mich aber, jetzt kommt das nächste, ich halte mich aus diesem politischen Thema jetzt mal weiter raus, weil wir heute nicht im politischen Talk sind, glaube ich. Und weil ich jetzt auch nicht ein extra Fass aufmachen möchte, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil wir beide sind letztendlich nach deren Sichtweise auch diejenigen, die jetzt eigentlich eher nicht so sehr selbstreflektiv nur diskutieren sollten, ohne inklusiv alle Leute mit reinzuholen.
Also ich meine, wir als, sag ich mal, die Angehörigen einer gehobenen weißen Mittelschicht in einem fortschrittlichen Land können das aus anderer Perspektive wahrscheinlich sowieso nicht beurteilen. Gleichzeitig will auch ich hier nicht dieses Thema aufmachen. Ich finde es aber trotzdem interessant, über solche kulturellen Dinge zu sprechen im Hinblick auf Selbstinszenierung. Denn das ist ja auch ein Teil des Ganzen, wenn ich mich zum Beispiel in meiner Außendarstellung jetzt in Fotos beispielsweise auf einem Social-Media-Profil oder auch einem Business-Profil so inszeniere, dass ich in so einer Lounge in einem Sessel sitze. Ja. Dann in meiner Vorstellung, weil für mich das dort Sitzen nicht zwingenderweise mit einer politischen oder sozialpolitischen Gesinnung verbunden ist, sehe da keinen Affront. Für mich ist das eine Form der Selbstdarstellung, die völlig unpolitisch ist, weil ich das damit nicht aussagen will. Und ich glaube, ich glaube, dass es Äußerungen oder Selbstdarstellungen gibt, die zwangsläufig politisch sind, aber ich denke, ein Ledersessel in einer Hotel-Lounge gehört nicht zwingenderweise dazu.
Sehe ich ganz genauso. Es ist die Zeit, die gerade vieles neu in Frage stellt. Es ist auch eine Zeit der Bilderstammerei mit den Statuen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden dazu mal einen eigenen Daily Trend Talk machen. Den ist ja seit, wir haben heute den 50. Daily Trend Talk gemacht.
Ja. Geil.
Haben wir angesprochen in der ersten
Hälfte? Das haben wir angesprochen, okay, ja, dass ihr in 2 Monaten 50 Daily Trend Talks gemacht habt und gleichzeitig in 8 Jahren knapp 100 als Live-Veranstaltung, wo man vor Ort war.
Einmal im Monat.
Ja, und das zeigt, was für ein hohes Tempo das ist. Und ich finde den Blick gerade spannend, auf so eine Meta-Ebene zu gehen und zu sagen, okay, in meiner Selbstinszenierung, natürlich gehe ich irgendwo mit der Zeit und gucke, dass ich mich weiterentwickle. Hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, auch du hast dich weiterentwickelt in deiner Sichtweise, natürlich auch durch Auseinandersetzungen. Ich denke, je bewusster man sich mit Thematiken, mit Entwicklungen auseinandersetzt, desto vielfältiger hat es auch einen Impact auf das eigene Weltbild, auf die eigene Selbstdarstellung.
Klar.
Und gleichzeitig wirft es die Frage auf, muss ich jeden Scheiß mitmachen? Bloß weil das jetzt gerade irgendwie aktuell ist, weil jetzt irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird?
Nein, erst recht nicht heutzutage. Hm. Wenn du jetzt gerade in diesen Zeiten, in den Zeiten der in Anführungsstrichen Zwangsdigitalisierung als Unternehmen, als Führungskraft, als Freiberufler, wie auch immer, dich gezwungen siehst, jetzt regelmäßig die Meetings vor einer Kamera zu machen, vor einem Bildschirm, dann ist es wichtig, dass du als Mensch rüberkommst. Und du musst nicht jeden Scheiß mitmachen. Du musst nicht bloß, weil Zoom es ihr erlaubt, jetzt einen Hintergrund einzublenden, heißt es nicht, dass jetzt jeder einen Fake-Hintergrund einblenden muss.
Bücherwand. Ist immer geil, wenn Menschen Bücherwände einblenden, obwohl sie keine Bücher zu Hause haben.
Ja, die Bücherwand geht ja noch, ne? Aber genau. Und das ist das Ding. Manchmal ist es sogar sinnvoller, wenn wir bei Zoom bleiben, wenn man denn die Möglichkeit hat, natürlich zu sagen, ich zeig dir einfach, wie meine Küche aussieht. Wenn du natürlich sagst, ich habe aber kleine Kinder und ich möchte wirklich nicht, dass meine Kiddies da jetzt in dem Firmenmeeting, egal ob national, regional oder international, dass die da auftauchen, dann machst du das. Also die Frage ist, wie stellst du dich selber dar, so dass es für dich selber passt? Das ist ganz wichtig. Nimm nicht etwas, was nicht für dich passt. Und wenn du professionelle Selbstdarstellung machen musst, in dem Sinne von, ich bin Sprecher, ich halte Vorträge und jetzt mache ich das eben auch nochmal digital, Stichwort Patrick Klingberg, der heute im Daily Trend Talk war, heute Morgen, dann ist es heutzutage in den kommenden Jahren als Trend mehr denn je wichtig, dass du als echte Person rüberkommst. Also nicht, dass die Leute denken, du zeigst nur einen kleinen Teil und den Rest versteckst du. Das ist nicht gut. Aber dann zeig ein bisschen was von dir, aber zeig lieber schrittweise und sag, okay, jetzt ist für mich okay, dass die Leute merken, okay, ich mag gerne Katzen. Oder eigentlich, ich bin jetzt, ich stricke gerne oder ich bin irgendwie der Autofan, wie auch immer.
Na ja, gut, das haben wir damals schon in der Medienproduktion gesagt, Kinder und Tiere gehen immer, also ja. Deswegen Katzen-Content.
Ja, klar, aber Manager mit einer Katze, die da plötzlich auf den Schoß hüpft, das hättest du vor 10 Jahren nicht machen dürfen.
Blofeld.
Ja, Ernest Davro Blofeld.
Sehr souveränes Auftreten.
Das kannst du heute aber machen.
Toll gespielt von Christoph Walz übrigens. Also das fand ich den besten Blofeld.
Oh, okay.
Ja, später. Früher war das ja Gerd Fröbe.
Ja, nee, Fröbe war nicht Blofeld. Der war Goldfinger. Der war Ulrich Goldfinger.
Stimmt. Wer war denn Blofeld? Ach nee, Blofeld war. Nein.
Das Nachgucken Link ist ab.
Ja, genau. Stimmt. Richtig. Trotzdem großartig von Christoph Walz gespielt.
Da sind wir immer im Thema Inszenierung.
Ja, aber auch authentische Inszenierung. Also genau. Warum kann ein Christoph Walz einen Blofeld so gut spielen? Warum sind in Bond-Bösewichten, in Bond-Filmen sowieso die Bösewichte immer Deutsche?
Oh. Ja, das war ja nur die Zeit des Kalten Krieges. Da war das ja sinnvoll. Die Amis haben die Filme gedreht, gemeinsam mit einem englischen Autor, einem englischen Geheimagenten. Das Ganze finanziert von der CIA.
Und der böse Deutsche.
Waren die Deutschen die Bösen und die Russen sowieso. Hast du alle Theorien oder Fakten zusammen?
Ja, also wirklich mal so einmal voll durchs Klischee.
Genau.
Durch den Klischee-Kakao gezogen. Ich liebe James Bond.
Ja.
Ist James Bond nicht der Prototyp des männlichen Mannes?
Ja, aber so jemanden würdest du in echt nicht mehr haben wollen.
Die Frage ist ja, welcher Bond? Also Welcher Bond? Sean Connery.
Alle anderen sind nicht wirklich echte Bonds.
Daniel Craig?
Ja, der ist okay.
Daniel Craig ist ja wohl sehr okay.
Daniel Craig ist okay. Er ist deswegen okay, weil er ist am ehesten der echte, ein authentischerer Bond, weil er auch wirklich Gefühle zeigt. Hat er auch so dann seine Depressionen gehabt, irgendwie so in Richtung, als dann da irgendwie, war das nicht seine Frau, die sie umgebracht hatten oder sowas? Weiß nicht, ich habe die Story jetzt vergessen, schon wieder, sorry.
Ja, der Punkt ist ja der. Also, ein moderner Bond hat Gefühle.
Genau.
Ein Bond zu Sean Connery-Zeiten hatte keine Gefühle. Der war, ja, das war halt so ein Lebemann und der hat seinen Job gemacht und reinweise Frauen flachgelegt. Obwohl in der Zählung sind es gar nicht so viele. Mhm. Also deswegen, das wird auch so überzogen dargestellt, aber im Grunde, also Menschen, die heute tindern, sind eigentlich ganz anders unterwegs. Insofern, das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Aber es geht ja auch um so ein, es geht ja um so ein Rollenbild. Und damals hat man gesagt, so James Bond als Sean Connery, das ist der Prototyp des Mannes, der eben offenkundig sexistisch ist, Frauen Klaps auf den Arsch gibt und sowas. Und ja, keine Gefühle zeigt. Und heute sagt man, das ist ein Dinosaurier, das ist etwas, das wollen wir heute nicht mehr.
Beziehungsweise naja, stellst
du die Frage, Gefühle, ob man das noch
ja, will. Ja, hat schon Gefühle gezeigt, aber hat dann irgendwie, wenn das irgendwie problematisch Durst. War, hat er dann irgendwie das in Martini ertränkt, wie auch immer.
Genau, das ist der Punkt, das einzige Gefühl, was ein Mann hat, ist Durst.
Also,
im Herbeklub.
Genau, dann muss ich jetzt einfach sagen, in diesem Sinne Prost. Zum Wohl. Das ist ein schöner Ton.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wie muss man, der Trend ist eben Authentizität. Und Authentizität muss nicht heißen, dass du in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 2, 3 Jahren oder auch heute schon beginnen, weil Zukunft fängt ja immer heute an. Zukunft fängt immer heute an, im Hier und Jetzt.
Ja.
Oh, wenn du die Zukunft, die du haben willst, musst du heute gestalten.
So. Ja, ja.
Und das heißt, also der Authentizitätstrend heißt nicht, dass du den Leuten jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Flusen in deinem Bauchnabel zeigen sollst oder irgendwie sowas in der Richtung.
Hab ich keine.
Sehr gut. Aber es heißt, die Leute wollen trotzdem wissen, dass du ein Mensch bist und dass du nicht irgendwie so ein Abziehbild bist.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Nachgeschenkt.
So, willst du noch?
Nee. Ich bleib bei Wasser.
Okay. Alles klar.
Aber ich nehme trotzdem Wasser zum Anstoßen.
Okay, gut, dann.
Nimmst du noch auf?
Ich muss den ganzen Kram alleine raussaufen. Ja, das nimmt alles noch auf.
Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist jetzt hier Fake-Wein, genau. Das ist weißer Wein.
Genau. Ja.
Aber ich stehe, weiß nicht, ob ich morgen um 4:30 schaffe, aber wie auch immer.
Matthias ist übergegangen zu Weiß und trinkt jetzt Weiß.
Genau, ich trinke jetzt weißen Wein.
Sehr klar.
Nennt sich auch
Gänsewein.
Klares Wasser, genau.
Gänsewein, genau. Mhm. Nachgeschenkt bedeutet auch nochmal nachgefragt. Ich möchte mal zurückkommen auf James Bond, weil ich das ein sehr, sehr gutes Bild finde im Hinblick auf Authentizität, auf souveränes Auftreten, weil James Bond in seiner Zeit immer ein Prototyp eines Mannes war, der souverän aufgetreten ist. Und ein Sean Connery in seiner damaligen Zeit, sowie ein Daniel Craig in der heutigen Zeit. Und die sind in vielen Punkten sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig spiegeln sie schon in einigen Basispunkten männliche Stereotypen wider, die zum Teil auch kritisiert werden und gleichzeitig gefeiert. Also das ist ja die Frage, die sich mir dann aufdrängt. Was ist denn jetzt der Ansatzpunkt, wirklich hundertprozentig authentisch zu sein in seinem Auftreten, dadurch souverän zu sein in seinem Auftreten. Wenn ich jetzt der Sean Connery-Typ bin, ist es denn dann sinnvoll, mich so zu zeigen, zu sagen, hey, ich bin einfach der Brustbehaarte und ein bisschen, ja, manchmal auch ein bisschen Hau drauf-Typ? Oder verstelle ich mich im Sinne eines Trends, um einer gewünschten Außenwirkung gerecht zu werden, aber dann bin ich ja nicht mehr authentisch. Was ist denn dann der Weg?
Kurze Schweigen. Wenn du der Typus bist mit keine Ahnung, du machst Sport, bist Ringer, wie auch immer in der Freizeit, dann ist es gerade so, dass der Sean Connery von damals eben seinen Sport möglicherweise nicht in dem Maße nach vorne gebracht hätte, was du heute machst. Und heute würdest du dann aber auch sagen, dass du zum Beispiel auch gerne kochst oder dass du vielleicht gerne strickst. Ja. Absolut unmännlich damals.
Ja.
Und das Gegenstück wäre eben ganz genauso, wenn du die weibliche Vorgesetzte wärst oder Mrs. Moneypenny würde sich möglicherweise herausstellen, dass du heute eben, du kannst heute keine Moneypenny in der passiven Rolle wiedergeben, weil jeder weiß, dass die Frau irgendwann auch nach Hause gefahren ist und irgendwelche anderen Sachen gemacht hat. Vielleicht ist Mrs. Moneypenny eigentlich danach noch zum Karate-Training gegangen, aber niemand wusste es. Oder sie war in Wirklichkeit die Geheimdienstchefin, die nur undercover immer vorne am Empfang saß.
Und das war ja das Spannende, dass es bei den neueren Bond-Filmen eine weibliche Geheimdienstchefin gab. Ja. M wurde gespielt von Judi Dench.
Genau.
Und das heißt, es war eine Frau an der Spitze. Also James Bonds Boss war eine Frau.
Das hängt aber auch mit dem Gesinnungswandel zusammen. Wir haben irgendwann war klar, dass die Leute gesagt haben, okay, wir müssen mal was anderes machen. Es gibt ja nun, aktuell gab es die Diskussion in den letzten Jahren, der nächste Bond muss farbig sein, muss irgendwie afroamerikanisch oder was auch immer sein.
Und weiblich.
Wie auch immer. Ich glaube, vor den aktuellen Ereignishintergründen wäre das ein farbiger Bond nicht machbar, weil das absolut als White oder Brown oder Blackwashing verstanden würde. Aber nochmal zurück. Sorry, mich nimmt das Thema gerade so ein bisschen mit,
ja, diese
ganzen Turbulenzen, die da gerade passieren, weil ja. Ich finde einfach, ich habe dazu auch eine eigene Trend Talk-Episode gemacht auf ja. Englisch. Wir sind dabei, den Daily Trend Talk auch mehr und mehr auch ja. teilweise auf Englisch zu machen, weil ich ja. einfach sage, wir müssen drüber reden. Wir können diese Welt nicht ändern, wenn wir nicht drüber reden. Weil
ja.
Gewalt erzeugt Gegengewalt und dann vergräbst du nach einer oberflächlichen Einigung das Samenkorn für den Konflikt.
Ja.
Das kommt wieder hoch. Okay, ja. aber wirklich ein anderes Thema. Also das heißt, wenn du heutzutage unter Wein, macht natürlich auch Sinn.
Ja, ja,
ja. Ist dann ein Teil
ja,
dabei.
Ja. Ja, ja.
Wenn du heute und in Zukunft als authentischer Mensch gesehen werden möchtest, wenn du aber sagst, ich kann jetzt nicht irgendwie trotzdem mein Privatleben komplett zeigen, weil das ist wirklich jetzt nicht sinnvoll, das geht auch nicht alle Leute was an, du musst aber trotzdem authentisch rüberkommen, damit die Leute sagen, hier, der Thomas hat echt Erfahrung. Oder der Matthias, wie auch immer.
Ja.
Ist es eigentlich ganz einfach. Du musst einfach sagen, hey Leute, ich bin Matthias, ich bin Thomas, ich bin keine Ahnung,
Weintrinker.
Greta Müller oder Elisabeth Krause. Und du musst ehrlich sein, ehrlich in dem Bemühen, authentisch zu sein, ohne dich komplett auszuziehen, was dein Privatleben betrifft. Das wird von den Leuten honoriert. Die jüngeren Generationen sind dann noch besser. Aber selbst allgemein im internationalen Bereich, und es wird auch in Deutschland weiter zunehmen in diese Richtung, dass die Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören, dass mir irgendjemand jetzt irgendwelche politischen Aussagen bringt, bloß weil er jetzt meint, er ist der Pressesprecher oder der Firmenchef, wie auch immer.
Ja.
Die Leute sind mehr und mehr fähig und gewohnt, hinter die Kulissen zu schauen.
Ja.
Und das erfordert sicherlich auch Mut, wenn du in einer Generation wie deiner oder meiner groß geworden bist, wenn du in dieser Management-Generation aufgezogen bist, in dieser Schule,
naja.
Dann fällt es sicherlich nicht immer leicht, als Führungskraft zu sagen, okay, kann ich das jetzt sagen, dass ich gerne Golf spiele oder kommt das dann arrogant rüber?
Bin ich dann schon wieder der weiße Männliche aus einer gehobenen Mittelschicht?
Ja. Und, oder soll ich sagen, dass ich schwul bin oder dass ich ja. in einer Dreierbeziehung lebe, irgendwie sowas noch.
Also, um das mal auf eine Metaebene zu nehmen, du sagst,
ja.
es ist schon wichtig zu selektieren,
ja.
was ich zeige, und da bin ich völlig bei dir. Das ist wichtig in dem Moment, in dem ich entscheide, ich zeige mich im Außen und das möchte ich natürlich möglichst souverän tun, weil das auch im Sinne meiner beruflichen Positionierung ist, entweder als angestellter Entscheider oder als selbstständiger Unternehmer, dann natürlich selektiere ich, das ist ganz klar. Und gleichzeitig selektiere ich ja aus einem Pool an Informationen, die ein Gesamtbild von mir ausmachen. Und in dem Moment, wo ich eine Maske aufsetze, also wo ich jetzt so tue, als sei ich der total moderne, strickende Mann, aber Stricken einfach mega unmännlich finde, dann ist es doch eine Maske, das ist doch eine Lüge und dann ist es nicht mehr authentisch.
Genau. Und wir sind im, man könnte einerseits sagen, wir sind im Zeitalter der Selbstinszenierung.
Absolut.
Wir sind beeinflusst, wir werden beeinflusst und damit durch die jüngeren heranwachsenden Generationen und deren Präferenzen, wie man kommuniziert, weil die eben in die Firmen und in die Politik und die Gesellschaftsentscheidungsebenen reinwachsen und damit auch ein Bedürfnis nach Inszenierung mit sich bringen, ein Bedürfnis nach auffallen oder auch präsent sein. Sie bringen aber auch ein Bedürfnis mit und das allgemeine globale Bedürfnis geht in diese Richtung nach eben Authentizität und Transparenz. Und Transparenz ist deswegen auch wichtig, weil Transparenz schützt vor Enthüllungen.
Geiler Satz. Transparenz schützt vor Enthüllungen.
Das heißt, du hast selbstverständlich als Mensch, besonders als Mensch, der in der Öffentlichkeit sichtbar präsent ist, jederzeit immer das Recht zu sagen, das möchte ich jetzt aber nicht transparent machen. Mhm. Ich möchte nicht meine Kinder auf YouTube zeigen. Ja. Aber ich kann trotzdem so weit transparent sein, dass ich sage, ja, ich habe Familie. Ich kann auch Verantwortung übernehmen. Ich möchte gerne diesen Job machen,
ja,
diese Stelle annehmen. Aber meine Familie spielt hier jetzt keine Rolle.
Und gleichzeitig ist es ja so, in dem Moment, in dem du eine Person öffentlichen Interesses bist, gibst du einen Teil deines Persönlichkeitsrechts ab.
Ja, das ist aber normal.
Ja, aber das ist nicht
Persönlichkeitsrecht. Ich würde eher sagen,
deines Rechts auf persönliche Privatsphäre, wie auch immer du es nennen magst.
Ja.
Aber das ist dem Moment, wo du im öffentlichen Interesse stehst, da wird ja auch, wenn es jetzt zum Beispiel um Gerichtsverfahren geht, dass jemand angeblich dein Persönlichkeitsrecht verletzt hat, anders entschieden. Weil du eine Persönlichkeit der Öffentlichkeit bist, eine öffentliche Person, die in öffentlichem Interesse steht und deswegen anders bewertet wird. Ist das nicht eine Verletzung des Grundgesetzes?
Warum?
Naja, weil nach dem Grundgesetz jeder Mensch gleich ist und jeder Mensch das gleiche Recht hat. In dem Moment, wo ich einen anderen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, anders bewerte, in seinem Persönlichkeitsrecht, dann mache ich doch hier eine Unterscheidung.
Ja.
Deep Shit heute.
Nee, ja auch. schau. Befasst mich ja mit menschlichen Verhaltensmustern, Verhaltensformen, dem warum Menschen das tun, was sie tun. Und
ja,
wir waren mit Trendquest, mit dem Blog 2005 und dann auch mit dem, was wir gemacht haben, mit die ersten, einige der ersten im deutschsprachigen Raum, die eben sich mit Verhaltensökonomie, damals war Behavioral Economics also der Begriff, heute ist ein bisschen eingedeutscht, jeweils hier, weil wir einfach gesagt haben, okay, Trends werden von Menschen gemacht und Wirtschaft wird von Menschen gemacht und nicht von Kennzahlen. Und einer der Erkenntnisse aus diesem gesamten Bereich, Behavioral Economics, Evolutionspsychologie, die ganzen Sachen, das hängt, man hat erkannt, dass viele Sachen miteinander zusammenhängen in der Art, wie Menschen funktionieren, warum wir wie entscheiden. Und dazu gehört eben auch, dass wir sind soziale Lebewesen, das weiß natürlich jeder, darum gibt es soziale Medien, aber wir sind wesentlich stärker fokussiert darauf, als jeder Einzelne möglicherweise wissen möchte, was unsere Umwelt sagt und denkt, was mein Tribe sagt, mein Volksstamm.
Aber das war mir doch schon immer. Ich meine, auch in der Zeit der Neandertaler vor 10.000 bis 12.000 Jahren war es uns doch immens wichtig, was unser Tribe sagt, weil wir bedroht waren vom Ausschluss.
Genau das. Schlimmer als die Todesstrafe ist die Verbannung.
Richtig.
Und das zählt heutzutage immer noch. Wir leben immer noch in der Steinzeit mit dem, wie wir uns benehmen. Unsere Verhaltensmuster sind nicht anders. Es gab damals schon Meetings, haben die gesagt, okay, haben im Lagerfeuer gesessen und gesagt, okay, Thomas, du pflückst die Erdbeeren, Matthias, du guckst irgendwie, wie es dem Schamanen geht und Elsa kümmert sich guckt, wo die Rentiere langlaufen, wie auch immer.
Elsa ist super.
Wir haben immer Meetings gehabt, genau.
Ja, wir haben immer Meetings gehabt. Ich bin völlig bei dir, ich greife das auf. Und ich bin völlig bei dir. Und gleichzeitig, in dem Moment, in dem wir uns beide einig sind und sagen, das sind archaische Mechanismen, das war schon immer so und das ist in uns angelegt. Und wir sprechen hier über einen globalen Werteshift. Und das ist jetzt eine wirklich, wirklich spannende Frage. Glaubst du, dass es wirklich so einen fundamentalen Shift geben kann oder dass da jetzt gerade so ein Hype-Thema ist und in 2, 3, 10, 20 Jahren ist das wieder genau wie immer, wie es seit Tausenden von Jahren ist?
Nein. Also erstmal nochmal, um den Bogen abzuschließen, weil unsere Verhaltensmuster von ererbten, bei unsere Entscheidungen von ererbten Verhaltensmustern bestimmt werden. Und diese Verhaltensmuster sind eben in den Ursprüngen vielleicht 500.000 Jahre alt, aber letztendlich gab es schon bei den Vormenschen, dann sind wir bei 2 Millionen Jahre. Und was wir jetzt seit 2 Millionen Jahren gemacht haben, wie wir jetzt entschieden haben, wie wir gehandelt haben, wie unsere Instinkte waren, das kriegst du natürlich nicht irgendwie 100 oder 1000 oder 6000 Jahren heutiger Zivilisation weg.
Und schon gar nicht in 3 Monaten.
Und genau, Corona, Stichwort Corona.
Ja.
Aber das bedeutet eben, dass damals, wenn die Leute ihre Menschen gewählt haben, die jetzt die Hauptentscheidungen gefällt haben für den Volksstamm, ob das nun eine Person war oder ein Gremium, das wissen wir ja nicht immer, dann waren diese Personen, die das gemacht haben, für all die anderen natürlich im Fokus der Aufmerksamkeit. Mhm. Du hast dann eben ganz besonders gesehen, dieser Mensch, der ist wichtig, das ist die Person, wenn ich der vertraue, dass dieser Mann oder diese Frau oder wie auch immer weiß vom Gespür her oder aufgrund der Fährtensucher-Erfahrung, die Rentiere kommen dann und dann vorbei, weil wenn der Wind so und so steht, dann vertraue ich dem Menschen deswegen, weil ich ihn kenne. Und dann werde ich sicherlich noch mal ein bisschen genauer hingucken. Das heißt, derjenige, der aber sagt, ich will das machen, ich will jetzt irgendwie Chefin sein oder Chef, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und das gilt heutzutage genauso. Wer Führungsaufgaben übernehmen will, muss sich dessen gewahr sein, dass sie oder er auch transparenter sein muss.
So, und da sind wir doch auch wieder in archaischen Mechanismen. Und
klar.
Ich meine, ich mache das jetzt ja schon 10 Jahre mit Coaching, dass ich Menschen begleite in solchen Prozessen und habe viele, viele Menschen gesehen, die in Führungspositionen sind und ja, manche gesehen, die dafür geboren sind und manche gesehen, die ja, vielleicht Schwierigkeiten haben, sich in diese Rolle einzufinden. Und meine Theorie dazu ist, es gibt geborene Wölfe und Schafe. Mhm. Es gibt Menschen, die sind einfach für Führung gemacht und die wollen das auch. Und es gibt Menschen, die wollen das nicht. Und das heißt nicht, dass die nicht die Fähigkeit haben, gute Entscheidungen zu treffen, aber es geht ja bei Führung um Verantwortung. Und das sind Menschen, die ihren Fokus lieber woanders setzen. Mhm. Und auch das ist wieder so ein archaisches Ding, wenn wir das jetzt als Ansatzpunkt nehmen und sagen, okay, es ist tatsächlich so, wir nehmen diese These jetzt mal hin und gucken, was es denn bedeutet. Dann gibt es Wölfe und Schafe und dann ist es doch völlig okay, dass manche Menschen sich auch in diese Rolle einfinden und sagen, ja, ich bin eine Führungskraft und ich will das, ich mache das und ich trage auch die Verantwortung. Also ja, nehme auch die, was heißt Schattenseiten, aber ich nehme auch die Aufgaben an, die damit einhergehen und andere, die sagen, nee, ich will das gar nicht, ich bin da raus, so, ich mache das nicht. Und insofern, auch hier kann man ja eine Unterscheidung schaffen und nicht im Sinne einer Klassengesellschaft und trotzdem im Sinne einer Aufgabengesellschaft, einer Aufgabenverteilung, die durchaus demokratisch laufen kann, gleichzeitig aber auch festlegt, der eine führt, der andere nicht. Und der andere, der eben nicht führt, muss sich dann unterordnen.
Ja, das Unterordnen halte ich jetzt für eine bisschen zu schnell gezogene Schlussfolgerung, weil
provokanter Begriff.
Ja, weil eine Führungsperson muss ja nicht ein Diktator sein oder ein Monarch.
Das kann nee, aber sein, jetzt,
der sagt, ich manage diese Sachen, im Sinne, ich handle die Sachen, sorge dafür, dass alles funktioniert. Aber wenn dann die Gemeinschaft des Volksstamms sagt, okay, hast du jetzt gut geregelt alles, aber das geht jetzt dann doch nicht.
Ja.
Ja, und dieses, ja, also meine, was mir noch dazu einfiel vorhin, du musst bereit sein, in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein, sichtbarer als der normale Durchschnittsmensch. Ja. Das ist Donald Trump. Das ist Angela Merkel. Frau Merkel versucht natürlich so wenig wie möglich an Privatleben preiszugeben. Ja. Wir wissen, dass sie verheiratet ist. Aber mehr wissen
auch, dass
wir,
sie Wein trinkt.
Viel, genau, zum Wohl.
Zum Wohl.
Sehr gut. Das ist aber wiederum ein Grund, warum das Politikmodell, der Politikcharakter Angela Merkel für die Nachwuchsgenerationen nicht mehr zeitgemäß ist, weil sie ihnen zu intransparent ist.
Ja.
Sie wird öffnet sich natürlich Stück für Stück zu der jüngeren Generation. Ja. Ne? Und sie hält Reden im Netz, das heißt, sie wird schon direkter, deutlicher, greifbarer.
Ja.
Das hätte ein Helmut Kohl nicht gemacht.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Wobei er ja schon mit seiner Hannelore auch aufgetreten ist.
Helmut Kohl war mit Hannelore seit über 10 oder 15, 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, nicht mehr zusammen. Er war seit vielen, vielen Jahren mit seiner Sekretärin zusammen. Das war aber in der Presse ein offenes Geheimnis, das niemand kommuniziert hat, wenn man gesagt hat, das passt nicht in die Republik.
Damals. Ja, aber das sehen wir auf der ganzen Welt. Nicht nur in der Politik, sondern auch in Unternehmensführungen, dass dort oder auch im Sport Spielerfrauen, Hashtag Spielerfrau,
ja, da sind wir wieder beim Thema.
Alibi-Frauen vorgeschoben werden, die für eine öffentliche Rolle eine Begleitfunktion erfüllen.
Thomas, das ist echt ein Deep Shit Talk heute. Wir
Deep Shit.
Machen Joe Rogan aus Hamburg.
Ja.
Aber ja, klar, da sind wir natürlich beim Thema. Wie viel Authentizität gebe ich preis und wie viel nicht?
Ja.
Bleibe ich dabei, dass ich sage, ich bin jetzt in einer funktionierenden Ehe, weil es würde das gesamte Weltbild meiner Wähler oder meiner Firma, meiner Mitarbeiter zerstören, wenn die herausfinden würden, ich bin seit 15 Jahren nicht mehr mit meinem Mann oder mit meiner Frau zusammen.
Ja, aber dann ist es ja genau der Punkt. Und dann ist es eine selektive Authentizität, beziehungsweise eine Maske, die ich aufsetze in dem Moment, in dem ich ein eigentliches Bedürfnis nicht kommuniziere. Und wenn ich sage, ich will eigentlich mit meiner Sekretärin zusammenleben und nicht mehr mit meiner Ehefrau, und das geht aber nicht, weil das nicht den parteipolitischen Idealen entspricht, dann ist es doch fake.
Ja,
dann bin ich doch eine Lüge.
Ja, klar, und das ist der Punkt. Das ist wiederum das Gute an der heutigen Zeit. Der eine Aspekt der kommenden Jahre ist, dass du dich selbst inszenieren darfst und musst. Der andere Punkt ist aber der nochmal, die Transparenz. Wenn du denn sagst, okay, funktioniert nicht mehr, dann kann es sein, dass die Leute heutzutage eher dich lieben, wenn du sagst, Leute, sorry, ich hau nicht mehr hin, Hannelore und ich sind nicht mehr zusammen. Ich bin mit, ich weiß nicht, wie die Sekretärin von Kohl jetzt hieß,
aber
keine Ahnung. Wir sind länger zusammen, wir sind schon lange ein Paar.
Ja, ja.
Weil die Leute möglicherweise heute sagen würden, sag mal, was bist denn du für ein Faker? Kannst du das nicht sagen?
Ja.
Ist doch nicht schlimm. Damals war es schlimm. Das Zeitgeschehen ändert sich natürlich.
Das Zeitgeschehen ändert sich und trotzdem gibt es, parteipolitische Strömungen, wenn wir jetzt auf die Politik gucken, aber eben auch in, sagen wir mal, so klassischen Großkonzernen, die jetzt in konservativen Ländern sind. Das heißt ja nicht, dass es jetzt zwingenderweise irgendwie ein Land sein muss, das rückständig ist.
Mhm.
Das gibt es ja auch in Industrieländern, die sehr konservativ sind, in solchen, sage ich jetzt mal, gewissen Gesellschaftsschichten.
Mhm.
Dann wird es einfach nicht offen kommuniziert, aber hintenrum wird halt übelst Schindluder getrieben. Also denk mal an Hollywood.
Du, also, ich will
ganz
das.
Ganz heftig.
Ja klar,
ganz
ich will jetzt nicht sagen, dass wenn die Leute sagen, ich will Authentizität, dass sie dann echte Authentizität bekommen oder ja. auch wollen. Weil willst du wirklich wissen, wie die Kardashians auf Klo gehen? Bloß weil du jetzt die Kardashian-Serie guckst, wo ja alles von vorne bis hinten irgendwie gefilmt wird, wie die einkaufen gehen und wie ihr Leben.
Ich ja. will die Kardashians sowieso nicht sehen.
Ja, aber die, das heißt, die Leute wissen, das ist ja das Krasse daran, du kannst ja. ein komplett geskriptetes Profil von dir erstellen.
Na klar.
Es muss nur authentisch genug sein, dass dir nicht nachher irgendwelche Fehler passieren. Hast du plötzlich Brüche drin. Und es muss trotzdem auch sicher genug sein, dass es dich in deinem Privatleben schützt.
Das heißt, deine Definition von Authentizität, die ich da jetzt raushöre, ist, dass zwischen dem, was ich medial inszeniere auf Social Media, in keiner Diskrepanz steht zu dem, was andere Kanäle über mich sagen. Dann bin ich authentisch, oder?
Ja, und jetzt kommen wir natürlich noch zum anderen Punkt.
Das heißt, ich muss nur gut lügen können.
Das ist eine Wertung.
Ja, habe ich bewusst gemacht.
Wenn jemand eben sagt, ich bin in dem und dem Bereich jetzt beruflich aktiv,
ja.
Habe aber möglicherweise die und die gesundheitliche Schwäche, dann lasse ich die möglicherweise raus, weil es könnte ja sein, ansonsten, dass das den Respekt von manchen Leuten vor mir mindert. Stell dir vor, du hast jetzt keine Ahnung, irgendeine Führungskraft und der, was könnte der jetzt mal haben oder die? Epilepsie zum Beispiel. So, dann könnte es ja sein, dass dann so jemand keinen die und die Position nicht bekommt, weil auch wenn du das heutzutage alles kontrollieren kannst, wie auch immer medikamentös oder ja,
ist, was auch immer. Ist ein Makel.
So, dann sagen die, nee, den können wir ja nicht nehmen oder die können wir ja nicht nehmen, nachher klappt ihr irgendwie zusammen, wenn sie unter Stress ist. Genauso, ja. Und das sind dann so Themen. Das heißt, wir brauchen ja auch eine Welt, wenn wir eine bessere Welt haben wollen, in der wir möglichst ehrlich miteinander umgehen. Möglichst glaubwürdig. Wir müssen damit vielleicht heute leben und für die nächsten Jahre, dass wir die sozialen Medien haben, dass sie natürlich jedem ermöglichen, ein Image von sich aufzubauen. Wir müssen aber auch erkennen, dass natürlich die sozialen Medien auch erlauben, jedes Image zu entlarven, wenn es denn zu stark fake ist.
Aber ist das nicht eine Situation, die jeden im Grunde vor die Herausforderung stellt, so eine glatt gebügelte, ein Stück weit Version von sich zu zeigen und ständig davor Angst zu haben, dass es rauskommt, dass man eben nicht so ist? Und das im ganz Kleinen. Also in dem Moment, wo ich mich auf einem Instagram-Privatprofil so zeige, hey, guck mal mein geiles neues Auto, guck mal mein fancy Urlaub. So, und hintenrum ist aber die Wahrheit, dass ich vielleicht Struggle in meinem Job habe oder dass ich die Raten für mein Auto nicht bezahlen kann, wegen jetzt Kurzarbeit, was auch immer. So, dann bin ich doch auch im ganz kleinen Rahmen, ohne jetzt als Person der Öffentlichkeit oder Influencer oder Politiker oder was auch immer, in einer ständigen Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Ich und der vermeintlichen Erwartungshaltung meiner, ich nenne sie mal Follower. Und das ist doch dieser Alltagsnarzissmus, den wir haben.
Da haben wir zwei Punkte, ja. Das ist, du bekommst möglicherweise wesentlich stärkere Sympathiepunkte, wenn du zu den Leuten sagst, hey, ich hätte super gerne jetzt den und den Supersportwagen, habe ich aber noch nicht. Aber ich habe mir jetzt einfach mal für 2 Tage ausgeliehen und wir sind richtig losgebrettet, haben so viel geilen Spaß gehabt und da lasse ich euch jetzt daran teilen.
Ja, aber das teilhaben. Macht ja keiner.
Doch.
Naja.
Dann sagen die Leute,
keiner, oh cool. Keiner im Sinne von prozentual. Die meisten leihen sich so ein Auto für ein Wochenende und protzen damit rum und sagen, hier guck mal, geile Karre.
Ja, Moment, da kommen wir zwei Sachen.
Und dann versuchen sie, Coaching-Paket zu verkaufen.
Die meisten der Generation Z machen das und jeder von denen weiß, dass die Karre geliehen ist. Das muss nicht mehr kommuniziert werden.
Wissen die das wirklich? Ich stelle das erneut in Frage. Wissen die das wirklich? Und selbst wenn sie es vielleicht.
Junge Generation sind.
Ja, aber selbst wenn sie es vielleicht irgendwo wissen, im Unterbewusstsein wird ja trotzdem wahrgenommen, der hat dicke Karre, dickes Auto. Natürlich. Und ist ja trotzdem ein Statussymbol, ein Symbol von Erfolg, was ich mit dieser Person assoziiere.
Ja, das sind die uralten Gene. Das lässt sich nicht wegradieren.
Eben.
Aber nichtsdestotrotz, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht nur über die jüngste Generation reden, jetzt die einen gewissen Einfluss in der Gesellschaft hat. Aber um das nochmal kurz aufzugreifen, die Generation Z ist eine sehr sicherheitsbedürftige Generation. Mhm. Die wollen auch Aufmerksamkeit, und zwar untereinander. Und dann ist es vollkommen okay, wenn ich mir die Karre ausleihe und dann davor rumpose, weil alle mehr oder weniger wissen, der hat sich dann den Wagen jetzt besorgt von seinem Kumpel oder ausgeliehen. Mhm. Aber macht doch nichts, sieht doch geil aus. Und vielleicht hat er dann das Auto irgendwann wirklich. Besser, er macht das so, als dass er es gar nicht macht. Da haben wir natürlich einen Aufmerksamkeitsbruch, weil die Generation der Eltern sagt, wo hast du denn das teure Auto her? So, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn wir jetzt in welche Richtung wir jetzt gehen wollen, von meinem Gefühl her, wenn wir sagen, okay, Selbstdarstellung, ja, Zeitalter der Selbstdarstellung. Was ist die Zukunft? Wie ändert sich das in Zukunft? Erstmal wird es stärker zunehmen. Wir bekommen eine Art Amerikanisierung oder in Asien hast du es auch, in China und Japan oder dem ganzen
extrem,
Taiwan, extrem. Korea. Ne? Das wird sicherlich auch in Deutschland zunehmen. Aber es wird anders sein in Deutschland, weil wir von unserer Mentalität her so sind, dass wir gerne hinter die Kulissen gucken. Wenn wir einen Joghurt kaufen, guckst du auf die Rückseite, was da drin.
Ja.
So. Ne? Du guckst auch, was ist das für ein Mensch? Das heißt, wir sind in Deutschland sehr werteorientiert und wir gucken sehr auf die Glaubwürdigkeit von Sachen. Mhm. Das heißt, meine Vermutung ist, dass wir eben diese Hypes in dem extremen Maße nicht mehr mitmachen, weil wir es nicht mehr nötig haben. Mhm. Was kommt danach? Eben das Bedürfnis nach echter Glaubwürdigkeit. Und wie das dann weitergeht, das wage ich jetzt mal nicht so sehr zu prognostizieren, aber ich sehe einfach ein starkes Bedürfnis nach echter Glaubwürdigkeit und nach, hört sich ironisch an, nach echter Authentizität.
Das ist nicht geil.
Gespielter.
Die echte Authentizität, ja.
Ja, genau. Aber wir werden natürlich da Übergangsphasen haben, weil dieses Bedürfnis nach glaubwürdiger echter Authentizität wirst du eher bei den in der gesamten Gesellschaft haben.
Ja.
Du wirst es aber natürlich bei Führungspositionen, bei Celebrities, bei Influencern trotzdem so sein, wird so sein, dass die eher versuchen, ein Image aufzubauen oder das zu halten. Aber auch da wird es eine Verschiebung geben.
Okay, mal zusammengefasst. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mich auf die Zukunft des souveränen Auftretens einstellen will? Ganz kurz zusammengefasst, ganz knackig.
Sei du selbst und mach dir eine Checkliste von den Dingen, die dich ausmachen. Mhm. Ganz einfach banal aufschreiben. So, okay. Ne? Ich spiele Golf oder ich finde Golfspielen doof und deswegen habe ich auch keinen Bock, mit meinen Kunden Golf spielen zu gehen, weil selbst wenn ich es muss.
Ja. Okay.
Also, das mache ich und das mache ich und ich habe 3 Kinder und 2 Katzen. Okay. Nee, mit den Kindern sage ich nicht, will ich nicht. Oder ich sage einfach nur, ich bin verheiratet, habe Familie, Punkt. Mhm. Mach eine Checkliste und bau lieber testweise mal einen Punkt rein, den du freigibst, statt dass du gleich deine gesamte Liste nach draußen bringst, weil du denkst, ich muss da authentisch sein. Das ist nicht der Sinn der Sache. Dann hast du nachher möglicherweise eher Stress.
Okay. Ja, das ist ein guter Ansatz. Also sich einfach bewusst machen, was will ich zeigen, was will ich nicht zeigen. Okay, vorletzte Frage. Wir haben ganz viel über andere Menschen gesprochen, aber wer bist du?
Ich bin ein Mensch, der, wie ich schon sagte zwischendurch, mich hat immer interessiert, warum Menschen das tun, was sie tun, warum ist die Welt, wie sie ist und was kann ich dazu beitragen, die Welt besser zu machen. Und mich hat in dem Sinne natürlich auch sehr, sehr viel interessiert. Mich interessieren Sprachen, mich interessiert Kunst. Ich komme aus dem musischen Background. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, wie meine Eltern uns erzogen haben. Und dazu gehört auch, ich male, zeichne gerne und ich bringe das jetzt auch Stück für Stück mit rein. Wo ich früher gesagt hätte, das kannst du jetzt nicht machen, dass du jetzt malst und zeichnest, es passt irgendwie nicht zum Image von wegen Zukunftsforschung oder Strategieberatung. Insofern, das ist das Schöne daran, dass ich jetzt eher sagen kann, hey Leute, das bin ich eben auch. Mhm. Ne? Ich mache auch Fehler und ich lerne und ich stehe wieder auf und das ist das Allerwichtigste.
Und du probierst Sachen aus.
Ja, klar, Beispiel hier, Trendtalk geht nicht mehr monatlich, dann machen wir halt was anderes.
So. Letzte Frage.
Weinsünden.
Matthias, was sind deine Weinsünden? Gibt's irgendwas, was du mal unter Alkoholeinfluss gemacht hast, wo du sagst, so, das war nicht so authentisch souverän?
Also als erste Weinsünde fiel mir ein, dass wir als Schüler Krimsack getrunken haben.
Das ist Weinsünde genug auf jeden Fall.
Aber das war ja das Trinken des Sektes. Das war jetzt nicht die Sünde, die unter Alkoholeinfluss.
Kaufe
ich. Ich war so sturzbetrunken. Das war so betrunken wollte ich auch nie wieder sein. Ich war bei. Kennst du noch Liedmate?
Liedmate.
L-E-E-T-M-A-T-E, Liedmate. Ist ein Hamburger Claudius Holler. Claudius Holler und ein Kumpel von Daniel, Nachname habe ich vergessen, aus der Social Media und IT-Szene und Werbeszene. Und die haben vor etlichen Jahren eine eigene Mate-Marke gegründet.
Okay.
War ziemlich lecker. Und ich war bei irgendeiner Launch-Party, dann, als sie dann irgendwie da eigene Räume bezogen hatten, war ich da und es gab Liedmate und Wodka.
Ja.
Und diese Mischung ist extrem gefährlich. Also das ziemlich Geile war, das kann ich echt nur jedem empfehlen, wenn ihr neue Büroräume aufmacht, macht einen Raum, gebt den Leuten fette, super fette schwarze Addings oder sonst irgendwelche Marker in die Hand oder nagelt die an die Wand mit dem Band dran. Weil das haben die gemacht und dann haben wir alle Leute, die da waren, haben die Wand bemalt. Das ist eine riesen Graffiti-Wand gehabt, aber nur mit schwarzen Linien. Und ich war sturzbetrunken und werde nie wieder Liedmate mit Wodka trinken. Das geht einfach gar nicht, weil ich bin, glaube ich, auf allen Vieren nach Hause gekrabbelt.
Okay, sehr aber schön.
Nichtsdestotrotz, Liedmate gibt es leider nicht mehr. Ja. Haben die zugemacht, weil ich glaube, Clubmate zu stark ist. Der Getränkemarkt ziemlich heftig.
Ich trinke sowieso keinen Mate und ich würde auch den Raum nicht mit Graffiti zu taggen, sondern ich würde ihn eher Holz vertäfeln und Ledersessel reinstellen.
Sehr schön.
Und alte Meister
aufhängen. Auf in die Wohnhalle.
Sehr gut. Das war ausgesprochen ausgetrunken mit Walter Matthias Kunze von Trendquest. Es war mir ein Fest und es war Überlänge, es war Deep Shit und es war großartig. Joe Rogan, you got a contester.
Ja, warte mal, genau. Und Waka on Earth auf Instagram.
Ja, genau. Also Waka on Earth auf Instagram, das verlinken wir in den Shownotes, genau wie trendquest.eu, deine Trend Talks.
Daily Trend Talk.
Daily Trend Talk, alles in den Shownotes. Sowie auch den Link zum ergänzenden Videopodcast, der am Samstag kommt. Und ein Link zu meiner Seite, wo du mehr über mich erfährst. Und wie ich meine Büroräume gestalte. Wenn dir das gefallen hat, dann like diese Folge 5 Sterne plus, teile sie und abonniere den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Mein Name ist Dr. Thomas Kukulis und ich bin der Rampenfond. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, Gruß daheim und sag deiner Mutter Bescheid.